Heute zu Gast bei Behind the Sea Jörn Schof. Jörn ist CCO bei der Unsere Grüne Glasfaser, kurz UGG. Als Chief Commercial Officer verantwortet er alle kommerziellen Teile, wie natürlich auch den Sales und das Marketing. Wie er einmal dahin gekommen ist nach einem Rechtsstudium, also einem Jurastudium, das hat er uns im Podcast im Detail erzählt. Die UGG ist ein Joint Venture aus der Telefonica und der Allianz, ein Wholesale-Only-Anbieter im Glasfaserbereich. Was das genau bedeutet, da sind wir natürlich auch im Podcast drauf eingegangen. Ein Thema, was für mich speziell hängen geblieben ist, ist, dass man im C-Level immer angehalten ist, die Essenz aus allen Themen zu destillieren. Also wirklich das Grundlegende und das Wichtigste aus den einzelnen Themen herauszufinden und das natürlich dann mit seinen Teams zusammen erarbeiten. Naja, und im Nachgang natürlich auch in den einzelnen Projekten, Programmen und in der Strategie weiter zu verarbeiten. Wie man das genau macht und wie Jörn das macht, das haben wir im Podcast natürlich im Detail besprochen. Er hat zum Schluss mir auch gesagt, es ist einfach auch mal wichtig, den Leuten ins Gesicht zu gucken und wirklich ernsthaft zu fragen, wie geht es dir? Ja, wenn ihr jetzt auf jeden Fall Lust bekommen habt auf den Podcast, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich rein mit Jörn Schof, dem CCO der Unsere Grüne Glasfaser. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Jörn, willkommen im Podcast.
Guten Morgen, Franz. Freue mich, dass wir uns sehen und hören. Willkommen in Ismaning bei uns hier bei der Grünen Glasfaser.
Total, ja. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich freue mich immer, wenn ich zu Gast bin, dann sieht man so ein bisschen auch, wie die Personen arbeiten und kann so ein bisschen Luft schnappen der einzelnen Headquarter. Erzähl uns doch mal und vor allem auch unseren Zuhörenden, wer du bist und was du heute machst.
Ja, mein Name ist Jörn Schof, bin bei Unsere Grüne Glasfaser Chief Commercial Officer seit April 2022. Chief Commercial Officer bedeutet bei uns, dass ich mich um die vertrieblichen Aktivitäten rund um die Kommunen, aber auch unser Partnermanagement mit unseren Internet Service Providern, die bei uns auf dem Netz sind, kümmere und daneben noch ergänzend ein Retail Sales Angebot mache, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Hab hier ein großes Team in Ismaning, aber auch verteilt über die Bundesrepublik, weil wir in 8 Bundesländern tätig sind. Die Unsere Grüne Glasfaser ist ja ein Joint Venture von der Allianz und der Telefonica, wo wir in 8 Bundesländern Glasfasernetze ausrollen, Fiber-to-the-Home-Netze, also nur Glasfaseranschlüsse bauen. Und da freue ich mich natürlich seit über 3 Jahren mittlerweile einen Beitrag zu leisten.
Total. Ja, wir gehen gleich noch ein bisschen näher auch aufs Geschäftsmodell ein, weil ich glaube, jemand, der jetzt nicht aus der Branche kommt, der weiß gar nicht so genau, wie man das einzuordnen. Also was wäre es genau, Unsere Grüne Glasfaser? Kriege ich von euch dann die Glasfaser, wenn ich zu Hause Internet benutze, oder wie sieht das eigentlich aus? Hast schon gesagt, ihr habt Partner-Kontakt, ihr habt Kommunen-Kontakt, Retail-Sales-Kontakt. Da kannst du ja vielleicht so ein bisschen auch zur UGG, also zu Unseren Grünen Glasfaser, ein bisschen was sagen, dass die Leute das einordnen können.
Auf jeden Fall, wie gesagt, die Unsere Grüne Glasfaser, abgekürzt UGG, nicht zu verwechseln mit den weltberühmten Ackenschuhen, ist gegründet worden vor 5 Jahren zum Zwecke der Glasfaserversorgung, vor allen Dingen im ländlichen Bereich von Deutschland, einfach um gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Das war schon die Vision der beiden Gründungsunternehmen, Allianz als großer Ankerinvestor hier in Deutschland, aber eben auch der Telefonica aus Spanien, die europaweit und vor allen Dingen auch in Südamerika bereits über 40 Millionen FTTH-Anschlüsse gebaut hat. Das heißt Glasfaseranschlüsse, wo die Latenzzeiten sehr gering sind, wo die Verbindung sehr, sehr schnell ist, sowohl im Upload als auch im Download. Und das ermöglicht natürlich eine ganz andere digitale Teilhabe durch die Menschen, vor allen Dingen im Land. Und das ist sozusagen die Vision, die wir hier verwirklichen. Die Grüne Glasfaser ist ein Wholesale-Only-Anbieter. Das heißt, wir bauen Netze, wir betreiben das Netz und wir bieten unseren Partnern, den Internet-Service-Providern, derer wir mittlerweile 8 auf dem Netz haben, dann diese Anschlüsse als sogenannten Bitstrom-Anschluss an, das heißt ein Hardware-Anschluss mit einer Box, wo dann eben auch Internet-Traffic drüber läuft. Das ist ein Wiederverkaufsgeschäft, wo ich mit verantwortlich bin, mit diesem Partnern eben diese Vereinbarung zu treffen. Und darüber bekommt der Endkunde dann, sowohl der private Endkunde als auch der geschäftliche Endkunde, dann eben von dem Internet-Service-Provider einen Vertrag über die Internetnutzung, meistens mit Telefonie auch verbunden. Das heißt, wir sind dann ein Stück weit im Hintergrund, betreiben aber die Netze, geben sehr viel Geld aus, Milliarden, ja, über 5 Milliarden ist hier im Case angelegt und der Case geht natürlich auch über einige Jahrzehnte, weil das einfach ein langfristiges Geschäft ist. Das ist aber natürlich unseren Investoren ein sehr bekanntes Geschäft, langfristig zu investieren. Das hat mich auch dazu gebracht, übrigens bei UGG dabei zu sein. Bin im Jahr 21 angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, das hier mitzumachen. Und da hat sich aus meiner Vergangenheit auch einiges zusammengeführt sozusagen. Kommen wir vielleicht nochmal drauf, ich dann auch bei Grüne Glasfaser angefangen habe, weil die beiden Investoren mir sehr glaubhaft versichern konnten, dass wir hier ein langfristiges Projekt machen. Kein wir ziehen mal hoch und verkaufen in 3-4 Jahren Projekt machen, sondern wie gesagt, eine langfristige Rendite erwirtschaftet werden soll mit einem stabilen Geschäftsmodell. Und das finde ich einfach spannend, das fand ich für mich spannend, auch in meiner Lebenssituation und insofern freue ich mich mittlerweile, dass wir das über 3 Jahre schon machen.
Ja, total. Genau, das heißt, wenn jetzt die Zuhörenden überlegen, habe ich irgendwo Kontakt mit der UGG, dann dürfen sie gar nicht in erster Linie an die UGG denken, sondern an eure IT-Service-Provider, also Kunden sozusagen, die dann das Netz betreiben.
Richtig, also in erster Linie sind die Ansprechpartner für die Kunden die Internet-Service-Provider. Das ist bei uns zum Beispiel eine O2 Deutschland, ja, aber auch regionale Unternehmen, die wir auf Augenhöhe behandeln. Das ist für mich auch ganz wichtig, wie eine Firma Stiegler, Eifelnet, ganz neu die Leonet, ein bayerischer Betreiber, der jetzt aber bundesweit für uns tätig werden wird. Und insofern ist das der erste Ansprechpartner, aber wir sind natürlich Ansprechpartner für die Bautätigkeit. Das heißt, die von uns beauftragten Bauunternehmen kommen natürlich ins Haus bei den Einfamilienhäusern, aber auch in die Mehrfamilienhäuser, wo wir zum Beispiel die Inhouse-Verkabelung machen lassen, sodass also wirklich jede Partei in einem Mehrfamilienhaus in unserem Ausbaubereich dann auch ein Gigabit, das heißt 1000 Mbit, Internetverbindung hat.
Habt ihr dann quasi 2 große Geschäftsbereiche? Einmal das Thema, wo es wahrscheinlich eher so ums Bauen geht, also sehr draußen Baustelle, wie man sich das so vorstellt, und eins, wo eher es um Hochtechnologie geht? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich würde es eher in den kommerziellen Bereich, der bei mir aufgehängt ist, aufteilen, in einen technologischen Bereich, wo dann der ganze Bau und Betrieb des Netzes gemacht wird, aber auch die IT gemacht wird. Daneben haben wir natürlich noch einen Finanzbereich und mein CEO-Kollege ist natürlich da gesamthaft in der Verantwortung mit. Also insofern sind wir 4 Geschäftsführer hier im Unternehmen, aber wir haben 2 operative Bereiche, einmal den technischen Bereich und meinen kommerziellen Bereich. Und insofern teilt sich das eher operational so auf, aber wir haben natürlich dazu noch weitere Bereiche.
Okay. Kannst du so ein bisschen was zur Größenordnung sagen? Also wie viele Leute ihr seid, etc.? So,
das ja, das, ich glaube, das ist ganz spannend. Wir sitzen in Ismaning, vor Ort von München, sind mittlerweile über 300 Leute. Davon ist ein Teil auch im Homeoffice, im mobilen Office über die Bundesländer verteilt. Aber, und das ist das Spannende, wir haben mittlerweile über 30 Nationen im Unternehmen. Ja. Unsere Geschäftssprache in Ismaning ist Englisch. Ja. Nicht nur, weil wir natürlich auch Investoren aus Spanien haben, sodass die Geschäftssprache auch mit unseren Investoren natürlich immer Englisch ist. Aber auch unsere interne Business-Sprache ist Englisch. Das heißt, das ist auch immer eine Frage im Recruiting, ob jemand mit Englisch spricht. Es ist nicht überall in jedem Job bei uns nötig, perfekt Englisch zu sprechen, aber Grundzüge sollte jeder beherrschen und wer natürlich bei uns in einer führenden Rolle ist. Und ich glaube, das ist heute auch so ein Stück weit Standard, einfach im Business ganz generell, nicht nur bei der UGG, dass ein gewisser Skill im Englischen einfach eine notwendige Voraussetzung ist. Und das macht es aber natürlich spannend, weil wir eben mit diesen vielen Nationen hier zusammenarbeiten. Finde ich andere Kulturen ein Stück weit kennenlernt, das hier in Ismaning auch manchmal zusammenprallt, aber auch zusammengeführt wird. Ja, und das war für mich auch die spannende Geschichte, warum ich gesagt habe, das würde ich gerne machen. Weil eine Sache bereue ich tatsächlich so ein bisschen in meinem Leben persönlich, dass ich nicht längerfristig im Ausland gearbeitet habe. Und das finde ich aber hier jetzt vor Ort, vor den Toren von München, ein Stück weit in Deutschland wieder. Aber wer weiß, was da noch kommt.
Ja, total. Würde man, finde ich, gar nicht meinen, weil man würde davon ausgehen, okay, Glasfaserbetrieb ist ja was sehr lokales oder sehr, ja, also wahrscheinlich dann viel Ausbau in Deutschland, dass man da gar nicht so viele Nationen hat.
Doch, gerade unsere Partner, also im Bau, aber auch in der IT, aber auch von anderen Bereichen, die kommen aus allen Herren Ländern. Auch nicht nur europäische Partner, südamerikanische Partner, natürlich auch getrieben durch unseren Shareholder, die Telefonica, die sehr viel in Südamerika gemacht hat. Aber den Ausbau in Deutschland, den kriegen wir mit deutschen Firmen allein gar nicht hin. Mhm. Und da spreche ich jetzt nicht nur von den Subunternehmen, die in allermeisten Fällen auch mit eingesetzt werden, das ist einfach notwendig, sondern auch die Hauptpartner, die hier eine Größenordnung von Millionen Haushalten, die wir ja ausbauen, gar nicht in Deutschland gestemmt werden können. Das heißt, darüber hat man automatisch andere Partner aus dem Ausland und darüber ist natürlich auch die Business-Sprache Englisch notwendig. Fast alle Verträge werden bei uns auf Englisch geschlossen. Mhm. Mindestens auch immer in einer Übersetzung beispielsweise, also auch unsere Arbeitsverträge zum Beispiel sind zweisprachig. Natürlich gilt da deutsches Arbeitsrecht, aber zum besseren Verständnis übersetzen wir das auch immer alles. Aber unsere Kernverträge mit Partnern, die sind alle auf Englisch und die Verhandlungen werden auf Englisch geführt. Teilweise in weiteren Sprachen. Vieles ist auch in Spanisch möglich. Und von daher ist das einfach hier notwendige Voraussetzung, aber auch das Interessante. Aber wie gesagt, täglich auch eine Challenge, weil natürlich, wenn man nicht Muttersprachler ist, geht da vielleicht zwischen 30 Nationen auch mal ein Satzteil verloren. Das muss man auch fairerweise zugestehen.
Ja, also ich glaube, man hat einen guten Blick gekriegt, was die UGG macht, wie deine Rolle aussieht. Da werden wir, glaube ich, später auch noch ein bisschen drüber sprechen, wenn wir über deine Challenges sprechen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, wie wird man Chief Commercial Officer bei der UGG. Die Leute können ja jetzt mal kurz versuchen zu raten, wie denn so der Track Record oder die Vita vorher aussah, bevor man das wird. Und dann erzähl du mal, wie hat das angefangen oder wo musst du anfangen, um die Geschichte zu erzählen?
Ja, wir hatten es ja gerade im Vorgespräch. Eigentlich hatte ich mal die Idee, nach dem Abitur Geschichte zu studieren. Mhm. Und dann bin ich ganz klassisch in die Jura-Richtung gewechselt. Mhm. Und habe ein Jurastudium gemacht, was jetzt vielleicht auch nicht der Klassiker ist, um eine kommerzielle Rolle in einem Unternehmen wahrzunehmen. Auf der anderen Seite habe ich in meinem Geschäftsleben beispielsweise auch bei meiner Station bei der E.ON festgestellt, dass ganz, ganz viele Juristen mittlerweile in General Manager Rollen auch unterwegs sind. Das war bei mir ähnlich. Ich habe in der Legal-Abteilung eines kleinen regionalen Providers in Nürnberg angefangen und habe darüber dann verschiedene Rollen gemacht. Und das hat mich auch immer interessiert. Und ich glaube, das ist etwas, was ich jedem auch raten würde, der daran Interesse hat, dass man mal aus seiner ursprünglichen Profession ein Stück weit herausgeht, natürlich damit auch aus seiner Komfortzone, und sich da immer ein Stück weit weiterentwickelt. Ich habe verschiedene Rollen gehabt, wie gesagt, von der Rechtsabteilung über die Personalabteilung, Strategieabteilung, habe Ausbauplanung gemacht, habe dann in den Vertrieb gewechselt. Mhm. Und das sind, glaube ich, Themen, die auch in meiner Vita wahrscheinlich prägend waren, dass ich immer in verschiedenen Rollen unterwegs war, auch bevor ich Geschäftsführer geworden bin, auf C-Level gekommen bin. Aber ich glaube, das ist auch eine notwendige Voraussetzung, dass man sich mal ein bisschen in anderen Bereichen umschaut und, wie gesagt, immer bereit ist, da auch was Neues zu lernen. Das hat mich gereizt immer, aber das kann ich auch nur jedem raten, dass man gerade in verschiedene Bereiche geht, um auch ein Verständnis für ein Gesamtunternehmen zu entwickeln. Mhm. Und von daher habe ich in einem Unternehmen sehr, sehr viele Positionen, verschiedene Positionen wahrgenommen. Das war bei der Mnet in München, auch ein Telekommunikationsanbieter, wo wir auch dann erste Glasfasernetze ausgerollt haben, bereits vor 15 Jahren. Und darüber sozusagen bin ich dann in eine Station gekommen bei der E.ON, wo ich dann die C-Level-Ebene auch erreicht habe und dann auch gleich bei der E.ON in zwei verschiedenen Geschäftsführerpositionen unterwegs war, in Töchterunternehmen. Und das war so mein Entwicklungspfad, der natürlich dann auch 20 Jahre mittlerweile andauert.
Ja, jetzt bist du ja quasi ein C-Level einer kommerziellen, im kommerziellen Bereich. Wann hast du das erste Mal gesehen, dass Vertrieb interessant für dich ist? Weil, also ganz am Anfang ja noch nicht, weil da wolltest du ja, wie gesagt, Geschichte und Jura, das wäre jetzt nicht so ein typisches Vertriebsstudium, sondern da hast du es wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm gehabt, oder?
Doch, eigentlich schon. Okay. Das habe ich eigentlich zu dem Zeitpunkt schon auf dem Schirm gehabt, weil ich auch meine Rolle in einer Rechtsabteilung immer, glaube ich, etwas anders gelebt habe als so der Durchschnittsjurist. Da will ich keinem Juristen zu nahe treten, aber häufig ist das ja so, Sachverhalt, ja. Gutachten, Und dann geben manche Juristen auch noch eine Empfehlung ab, aber um Gottes Willen keine Festlegung, was man machen soll. Mein Verständnis war schon immer, und das habe ich beispielsweise auch meinen Nachfolgern, dann meinen Abteilungsleitern mitgegeben, die irgendwann mal für mich in der Rechtsabteilung gearbeitet haben, dass ich gesagt habe, ich hätte gerne Beurteilung, aber ich hätte auch gerne eine Empfehlung. Und in meinen Zielvereinbarungen habe ich beispielsweise auch mit Juristen immer vereinbart, dass im Laufe eines Jahres 90% ihrer Empfehlungen umgesetzt werden sollen. Was möchte ich damit erreichen? Dass damit auch unternehmerische Verantwortung wahrgenommen wird, auch im juristischen Bereich. Und das war für mich dann immer ein Thema, dass ich sozusagen auch kommerzielle Themen auch aus einer rechtlichen Perspektive mitgestalten wollte. Und das hat dann wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich eben nicht Ewigkeiten in der Rechtsabteilung geblieben bin, das war die ersten 4-5 Jahre, sondern dass ich dann sehr schnell zusätzliche Rollen übernommen habe. Und dieses Thema Wholesale, also klassisch Wiederverkaufsverträge, das begleitet mich eigentlich mein Geschäftsleben lang, mein Jobleben. Und von daher bin ich da relativ früh reingerutscht.
Okay. Also die Schnittmenge ist immer noch sozusagen, dass ja sehr vertragslastiges Geschäft ist, oder? Sag ich mal, die Verträge eher komplexer sind, oder?
Ja, die Verträge sind auf jeden Fall komplexer. Auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, die wichtige Thematik, die in eine klare und einfache Struktur übersetzen zu können. Also worum geht es im Kern? Das ist das Entscheidende, glaube ich, in diesem Geschäftsbereich, dass auf wenige klare vertragliche Inhalte zu konzentrieren, das ist das Wesentliche. Natürlich haben diese Verträge immer Standardklauseln, da gibt es wahnsinnig viele Anhänge, aber ganz deutlich gesagt, wenn die Verträge laufen, dann sollte das alles gar keine Rolle spielen, weil im Wesentlichen das Geschäftsmodell beschrieben werden muss. Das heißt also, eigentlich sind gerade diese Wiederverkaufsverträge geprägt von 5, 6 wichtigen Säulen in diesen Verträgen, die muss man verstanden haben. Und das ist ja auch etwas, was in einer Rolle als C-Level häufig gefragt ist, Themen zu fokussieren, zu konzentrieren und die Essenz auch etwas aus etwas heraus zu destillieren und das zu moderieren und weiterzugeben, ja, an Kollegen, an Investoren, aber vor allen Dingen auch an die eigenen Teams, damit die wesentlichen Themen verstehen, die Kernbotschaften verstehen. Und ich glaube, das ist etwas, was man, zumindest bei mir habe ich das gelernt, auch durch mein Jurastudium. Das hat mir viel Struktur mitgegeben, wie man an Themen rangehen kann. Und insofern war dieses Jurastudium für mich da sehr hilfreich, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht dauerhaft die klassische Juristenlaufbahn angeschlagen habe.
Ja, sehr spannend. Also die Essenz destillieren ist ja auch hier das Ziel im Podcast. Deswegen gucken wir uns gleich natürlich im dritten Teil an, was so deine Best Practices sind, wie du arbeitest, wie ein Tag aussehen könnte. Bevor wir da reingehen, sag uns nochmal so kurz, was sind denn so die 2, 3 Top-Challenges in der Chief Commercial Officer-Rolle, in der du jetzt bist, was dich so rumtreibt, also was sind die Schwierigkeiten?
Ich glaube, die besondere Herausforderung ist die große Spanne. Einerseits dieses Big Picture, was ich gerade beschrieben habe, darzustellen, zu entwickeln, weiterzuentwickeln und auf der anderen Seite dann manchmal auch sehr tief einsteigen zu müssen, gerade bei so einem neuen Unternehmen. Wir sind ja mittlerweile seit 3 Jahren am Markt. Ja, da würde ich immer noch sagen, wir sind ein neues Unternehmen. Wir haben ein Unternehmen von 20 Mitarbeitern, wo ich damals gekommen bin, auf mittlerweile über 300 Mitarbeiter hochgerammt. Das ist ein enormes Wachstum, was auch ein Unternehmen erstmal verdauen muss, auch als Organisation. Und das sind natürlich dann die Herausforderungen, wo man einfach hier die Organisation weiterentwickeln muss, damit auch die Menschen, weil natürlich gerade die ersten 6 Monate, 12 Monate da waren, die hatten eine ganz andere Rolle, eine ganz andere Aufgabenspanne, die dann im Laufe der Zeit kleiner wird, das zu moderieren und diese Entwicklung weiterzuführen und von einer Strategie in eine operationale Umsetzung zu kommen. Das ist, glaube ich, eine ganz große Challenge, die sich jetzt nicht nur bei uns stellt, aber bei uns besonders, weil natürlich eine Vision da war. Es gab einen Businessplan. Das ist Papier, naja, im Wesentlichen Dateien, ja, Excel-Dateien oder andere Dateiformate, aber die natürlich dann ins Leben bringen, ja, mit Partnern, wo eben Menschen vielleicht andere Vorstellungen haben. Und natürlich sind unterschiedliche Partner mit unterschiedlichen Zielvorstellungen gemeinsam unterwegs. Aber in diesem kooperativen Ansatz, das weiterzuentwickeln, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die Menschen im Team weiterzuentwickeln. Bei uns Leute zu rekrutieren, ist auf jeden Fall eine große Challenge gewesen. Und zuletzt ist natürlich auch noch ein Merger-Projekt bei uns dazugekommen, wo auch wieder die Herausforderungen da sind, das natürlich erstmal in ein richtiges Setup zu bringen mit den Kollegen gemeinsam und dann aber eben auch wieder zu exekutieren und dabei aber das operationale Geschäft nicht liegen zu lassen. Also da sind schon ein paar Themen, die parallel laufen und das sind so die wesentlichen Herausforderungen.
Ja, das ist immer ganz interessant vorherzuhören, damit man dann weiß, wenn die Leute einem sozusagen von ihren Best Practices erzählen, wie sie ihre Tage strukturieren etc. und wie sie auch erfolgreich im C-Level sind, um das besser einordnen zu können. Wie überlebt man im C-Level? Das ist ja so ein bisschen auch die Kernfrage hier im Podcast. Jeder hat da für sich so seine eigenen Strategien, die funktionieren dann meistens für einen selbst am besten und für andere vielleicht, das weiß man nicht. Aber ja, für jeden, der hier zuhört und sich fragt, was sind deine Strategien, wie sehen deine Alltagsroutinen, wöchentlichen, monatlichen, jährlichen Routinen aus? Gibt es irgendwelche Themen, die du besonders stressen würdest?
Ja, ich glaube, das Thema Priorisierung ist ganz wichtig. Natürlich kriegt man 1.000 Themen am Tag präsentiert, aber daraus die wesentlichen Prioritäten zu entwickeln und daraus auch abzuarbeiten, die Zeit, die man zur Verfügung hat, die ist nun mal limitiert. Man muss ein bisschen auch auf seine Gesundheit achten. Natürlich arbeitet man häufig länger als 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden. Aber man muss genauso darauf achten, dass man halt in dieser begrenzten Zeit eben die wichtigen Themen macht. Deswegen Priorisierung ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Fokussierung ist natürlich damit auch einhergehend und das natürlich auch den Teams mitzugeben. Was für mich eine ganz wichtige Routine ist, und da bin ich immer wieder überrascht, dass das nicht alle gleich machen und so sehen, das ist einfach eine rechtzeitige Vorbereitung. Wenn ich also ein wichtiges Meeting habe, Investoren-Meeting und, dann muss ich einfach ausreichend früh genug mich darauf vorbereiten und entsprechende Briefing, Prefiling-Termine ansetzen. Und das ist einfach etwas, wo ich sage, das erwarte ich von meinen Teams selbstständig, aber es passiert nicht immer selbstständig. Und insofern achte ich sehr darauf, dass gerade bei diesen wichtigsten Terminen, die da so im Laufe eines Jahres sind, dass man die einfach ausreichend vorbereitet. Und da sage ich, Vorbereitung ist die halbe Miete an der Stelle auch. Aber das sind auch Termine mit Bürgermeistern, mit Ministerinnen, Ministern, die bei mir durchaus vorkommen. Ich habe ja so ein Stück weit hier auch eine Außenministerrolle, ja.
Stimmt, ja.
Und bin da einfach viel auch in der Öffentlichkeit unterwegs. Und da ist es einfach gut, sich vorher mal Gedanken zu machen. Ich glaube, ich bin ganz gut darin, auch etwas ad hoc gestalten zu können, aber ein paar Textteile sich mal zu überlegen, einen Einleitungssatz zu überlegen. Ich glaube, das hilft immer jemandem, auch so ein bisschen Nervosität abzubauen. Ich bin auch nervös, wenn ich größere öffentlichkeitswirksame Auftritte habe. Aber ich glaube, damit kann man im Laufe der Zeit anders umgehen, wenn man sich da entsprechend frühzeitig vorbereitet. Funktioniert das immer? Natürlich nicht. Aber das sind, glaube ich, so Routinen, die man für sich aufbauen sollte. Das betrifft für mich einmal einen Wochenablauf. Das betrifft aber auch einen Monatsablauf. Meine tägliche Routine ist eigentlich morgens erstmal die Nachrichten auf verschiedenen Kanälen zu checken, zu priorisieren. Regelmäßig auch immer wieder ein paar Tage vorauszuschauen, da wieder Organisationen umzubauen, also meine eigene Organisation oder Termine umzubauen. Und das hilft, glaube ich, sich da regelmäßig immer mal wieder auch Zeiten einzubauen, dass man jetzt nicht nur in Terminen ist, sondern immer mal wieder auch eine halbe Stunde Freiraum hat, wo man ad hoc etwas gestalten kann. Gerade wenn ich im Büro bin, versuche ich mir immer mal wieder eine halbe Stunde rauszuschälen, um auch mal ad hoc mit Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Und was ich finde, was ein wesentlicher Erfolgsfaktor auch bei der unsere grüne Glasfaser ist, dass wir uns auf Management-Ebene sehr, sehr eng und sehr regelmäßig über die Woche austauschen, Montag, Mittwoch, Freitag. Auf jeden Fall nicht lange, aber kurz. Und wenn man keine Themen hat, dann ist das auch sehr schnell wieder beendet. Aber dafür immer mal 20 Minuten, eine halbe Stunde einplanen, hilft enorm, weil man dann einfach auf kürzestem Wege sich auch über entsprechende Themen vereinbaren kann, gleichmäßig handeln kann. Und das halte ich für extrem wichtig, gerade in so einem wachsenden Unternehmen, wie wir es sind, dass alle Kolleginnen und Kollegen in allen Bereichen mehr oder weniger gleich behandelt werden. Weil ansonsten in solchen Teams sehr schnell Unruhe entsteht und ein Ungerechtigkeitsgefühl entsteht. Und das ist nicht wirklich hilfreich fürs Arbeiten.
Ja, ich musste gerade dran denken, dass ja wahrscheinlich, du kommst ja wie gesagt aus dem Rechtsbereich, dass da wahrscheinlich 99% die Vorbereitung ist, oder? Und 1% ist dann eigentlich eher so das Ergebnis, ne? Weil man,
ja, wobei das Ergebnis natürlich häufig auch vorgegeben ist und die Juristen sind dann beauftragt, das in einen rechtssicheren Text umzubauen.
Ach, also okay,
will
okay,
so will ich es mal andersrum formulieren. Ja. Also von daher ist das, glaube ich, etwas, was sicherlich am Anfang meiner Karriere stand, aber... Ja. Also das Thema Recht und Juristerei begleitet mich heute noch so ein bisschen im Ehrenamt. Ich bin im Fachanwaltsausschuss für IT-Fachanwälte, weil ich das vor 15 Jahren mit als erstes geworden bin in Bayern, als dieser Fachanwaltstitel gegründet worden ist. Und das mache ich so ein bisschen als Hobby nebenher, aber ansonsten beschäftige ich mich mit der Juristerei gar nicht mehr. Ja. Und überlasse das auch ganz bewusst im Unternehmen Kolleginnen und Kollegen. Der Kollege, der hier ist, den kenne ich auch schon sehr lange, dem vertraue ich sehr, sehr stark. Und der hat vielleicht auch, weil er bei mir lange gearbeitet hat, einen gleichen juristischen Ansatz, wie man damit umgeht, nämlich sehr gestalterisch, sehr unternehmerisch. Und das wertschätze ich natürlich sehr. Mhm. Von daher, ja, ist das
so. Ja, total. Und also wie gesagt, das Thema Vorbereitung und Essenz destillieren ist für mich jetzt ganz stark hängen geblieben. Kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, wie du sozusagen, wenn du im C-Level bist, unter all den Informationen und Stimmen und Themen, die du kriegst, wirklich zu sagen, okay, wie destilliere ich denn dort jetzt die wichtigsten Sachen raus? Jetzt hast du ja auch gesagt, wie gesagt, du legst sehr viel Wert auf Vorbereitung. Ist dann durch die gute Vorbereitung schon gegeben, dass man in der Lage ist, die Essenz zu destillieren, oder hast du noch andere Strategien, wie man das macht?
Ich glaube, da gibt es weitere Strategien, die gebraucht werden. Das ist zum Beispiel so ein Thema Double-Check, auch mal außerhalb des eigenen Bereiches. Ja. Mhm. Ich glaube, mit anderen Kollegen mal schnell und manchmal auch etwas weniger schnell, dafür aber etwas intensiver, auch mal einen Gegencheck zu machen. Eigene Darstellungen, Positionen auch mal ganz bewusst zu hinterfragen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Instrumentarium, wo man auch bereit sein muss, das zuzulassen. Also wenn man von vornherein meint, und das ist so ein Thema, was man nach 20 Jahren im Business irgendwann ja auch entwickelt aus einer Erfahrung, dass man sagt, das habe ich alles schon gesehen, ich kenne jede Lösung, dass man das auch nach 20 Jahren noch hinterfragt und dazu bereit ist, sich auch mal zu hinterfragen. Ich habe das bei der E.ON, bei dem damaligen CEO erlebt, dem Johannes Theissen, der ganz bewusst eine Gegenposition auch eingenommen hat. Bei dem Herrn Theissen habe ich einiges mitgenommen, obwohl ich ihn nicht oft erlebt habe. Mhm. Aber in den wenigen Momenten fand ich das sehr prägnant, dass er häufig dann auch selber die Rolle übernommen hat als Moderator. Und das als Unternehmenschef von 70.000 Mann, sich da überhaupt nicht zu fein war, auch in so eine Moderationsrolle mal stark reinzugehen. Und das habe ich für mich auch ein Stück weit übernommen, dass man da manchmal auch ganz bewusst mal gegen die eigene Position sich stellen muss, um dann vielleicht am Ende doch wieder bei der Position herauszukommen, aber mal diesen Gegencheck zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz hilfreiches Tool. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich auch bewusst mit Menschen sprechen, um dieses Destillat zu erreichen, ja, um das Wesentliche zu erreichen. Ich glaube, das ist extrem hilfreich, um auch mal ganz andere Themen zu machen. Und was ich ganz bewusst mache, ist, ich gehe auch mal aus der Branche raus. Mhm. Ja, weil man natürlich da so einen gewissen Tunnelblick entwickelt, ja, wenn man in der eigenen Branche ist. Und da habe ich mittlerweile einen Kreis von Freunden vor allen Dingen, die in ganz anderen Bereichen arbeiten, die durchaus auch im C-Level manche sind, wo ich dann einfach mal einen Telefonhörer in die Hand nehme, ohne da jetzt irgendwie Geschäftsgeheimnisse preiszugeben, aber wo man einfach mal gegenklopft, ob das organisatorische Themen sind, ob das Führungsthemen sind, aber auch natürlich inhaltliche, ja, oder wenn es zum Beispiel um Finanzthemen gibt, was jetzt nicht mein Hauptbereich ist, da frage ich durchaus auch mal Freunde um Rat und frage da im C-Level-Bereich, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Gibt es Ideen? Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, extrem hilfreich.
Sehr cool. Ja, herzlichen Dank dir schon mal. So eine neue Rubrik, die wir gerade so ein bisschen testen im Podcast, sind auch Fragen von den Gästen sozusagen. Mhm. Und zwei Fragen, die mir in den letzten paar Wochen gestellt wurden, die ich ganz interessant fand. Fangen wir mit der ersten an. Wie managt man denn im C-Level so ein komplexes Stakeholder-Konstrukt? Man hat ja so unterschiedliche Stakeholder, gerade wenn man jetzt zum Beispiel, du hast ja gerade erzählt, du hast Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, dann Investoren, dann hast du eigene Mitarbeiter, Aufsichtsrat, Beirat, da gibt es ja bestimmt einiges. Wie gehst du mit den sehr unterschiedlichen Anforderungen der unterschiedlichen Stakeholder um und wie bringst du die dann alle unter einen Hut?
Also für mich ist es erstmal ganz wichtig, dass ich mit allen Menschen ähnlich umgehe, gleich umgehe. Ich gehe mit den Menschen so um, wie ich möchte, dass mit mir umgegangen wird. Ob das ein Investorenvertreter ist, ob das ein Bürgermeister ist oder ob das hier die Haushaltskraft ist, die uns bei der Reinigung unterstützt, dem begegne ich erstens auf Augenhöhe und zweitens mit Empathie und einem Verständnis. Heißt nicht, dass ich da alles toleriere, was da kommt, aber erstmal allen gleich zu begegnen, ja, als Mensch, aber auch als Verantwortlicher hier der unsere grünen Glasfaser. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, wichtig, da auch wieder die Prioritäten zu setzen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch eine klare Empathie walten zu lassen. Es gibt Themen, die mich persönlich auch berühren, aber mit denen man dann auch umgehen muss. Aber da sage ich häufig auch, keine Glasfaser ist es wert, dass irgendjemand verletzt wird. Ja, Arbeitssicherheit ist mir zum Beispiel sehr wichtig. Und damit meine ich jetzt nicht nur vor Ort bei den Baustellen, sondern auch hier psychische Gesundheit im Unternehmen ist mir wichtig. Wir haben eine extreme Geschwindigkeit im Unternehmen. Wir erwarten viel Flexibilität. Wir erwarten unheimlich viel Know-how, Power, aber auch Umsetzungsfähigkeit. Und da ist es ganz wichtig, glaube ich, auch immer mal morgens den Leuten ins Gesicht zu schauen, entweder im Bildschirm oder am besten noch persönlich, und mal den Check zu machen, sehen die noch gesund aus? Oder treibt die was um? Man sieht das ja den Menschen auch an. Und dann auch mal zu fragen, geht es dir gut, ist, glaube ich, ganz wichtig. Das versuche ich immer wieder zu machen, auch neben dem unternehmerischen und den beruflichen Themen auch den Freiraum zu lassen. Das ist überhaupt keine Verpflichtung. Ja. Ich bin jetzt auch nicht mit jedem hier befreundet, aber mir ist es schon wichtig, auch eine Beziehung herzustellen, wo Raum ist, dass wenn es jemandem nicht gut, aus welchen Gründen auch immer, ob das beruflich bedingt ist, ob das privat bedingt ist, darauf einzugehen und darauf Rücksicht zu nehmen. Ich merke, dass das in allen Fällen, wo das bisher so war, wo ich diesen Raum dann gegeben habe aufgrund von Problemen, dass sich das immer zurückgezahlt hat. Also das wird extrem gewertschätzt. Und die Kolleginnen und Kollegen, die Teams, mit denen ich da gearbeitet habe, wenn es solche Fälle gab, Gott sei Dank jetzt ja auch nicht ständig, aber das wird immer wieder mit Leistungsbereitschaft danach auch zurückgezahlt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, und ich glaube, es ist wichtig, dass man natürlich Investoren wichtig nimmt, kommunale Vertreter wichtig nimmt. Und da muss man natürlich einen gewissen Erfahrungsschatz haben. Wie geht man damit um? Und ich glaube, es ist immer ganz wichtig, sich mal eine Minute in die Gegenposition zu versetzen. Wie agiert heute ein Bürgermeister in Deutschland? Es gibt wahnsinnig viele Compliance-Vorschriften. Ja, mal so ein Beispiel. Sie brauchen heute kaum noch einen Bürgermeister zum Kaffee einladen. Ja, das dürfen die nicht mehr annehmen. Das
Wahnsinn,
ist so
ja.
schade, wie es ist, aber es ist so. Ja, aber das kann man ja managen. Dann bezahlt der Bürgermeister den Kaffee selber.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Und da haben die auch alle gar kein Problem mit. Aber das muss man halt wissen. Ja, und damit kann man ja umgehen. Und das ist bei vielen Sachen so. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man sehr, sehr transparent ist, sehr klar ist. Und was für mich ein ganz großer Punkt ist in dem Umgehen mit den verschiedenen Stakeholdern, mein Selbstverständnis ist, ich möchte zu 95 bis 98% verlässlich sein in meiner Reaktion. Das heißt, meine Teams, aber auch Investoren wissen, wie ich ticke und wie ich mit Themen umgehe, und die sind nicht überrascht davon. Deswegen sollten meine Teams insbesondere wissen, was meine Erwartungshaltung ist. Und da versuche ich nicht von abzuweichen, egal wie meine Tagesform ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein Thema auch gerade für C-Levels, dass man keine großen Tagesformschwankungen hat, damit sich die Kolleginnen und Kollegen auch darauf einstellen können. Weil, also ich persönlich finde nichts schwieriger, als mit Menschen zusammenzuarbeiten, bei denen man morgens nicht weiß, woran man ist, weil der Fußballclub gestern verloren hat, zu Hause es Ärger gab und. Das sind Themen, ich finde, die muss man ein Stück weit trennen. Empathie auf der einen Seite, auch Probleme berücksichtigen, auch vielleicht die aus dem privaten Bereich kommen, heißt aber nicht, dass ich mich um alle privaten Probleme kümmern kann und will. Und versuche das für mich selber auch zu trennen. Ja, also jetzt nicht meine Laune mit in den Job zu tragen, so will ich es mal formulieren.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, da einfach eine Resilienz zu zeigen und das trennen zu können.
Sehr cool. Sehr schöne Antwort. Herzlichen Dank. Ja, dann noch zwei oder eine Frage zum Schluss. Andersherum, was würdest du denn noch jemanden fragen, wenn du jetzt die Chance hättest, quasi wie ich ja wöchentlich dieses Luxusthema zu haben, mit C-Levels zu sprechen? Oder andersherum, was habe ich denn vergessen zu fragen dich?
Was hast du vergessen, mich zu fragen? Ich finde, du hast schon gute und viele wichtige Fragen gestellt. Eine Frage könnte natürlich sein, was hättest du mal ganz anders gemacht?
Ja.
Und wenn ich die Frage jetzt beantworten würde, dann würde ich zum Beispiel sagen, ich hätte in meinem Berufsleben früher die Unternehmen wechseln sollen. Ich war in einem Unternehmen, was ich vorhin schon gesagt hatte, da war ich sehr lange und habe da auch sehr viele verschiedene Positionen gehabt. Insofern hatte ich im Rahmen dieses einen Unternehmens die Möglichkeit, ganz viele Erfahrungen zu machen auf verschiedenen Stellen. Aber es blieb das gleiche Unternehmen. Und als ich das Unternehmen dann nach 17 Jahren verlassen habe, habe ich gemerkt, dass das für mich eigentlich ein großer Gewinn war im Nachhinein, weil ich dadurch einfach neue Möglichkeiten hatte. Und klar gibt es auch die Möglichkeit, 40 Jahre im gleichen Unternehmen zu arbeiten. Aber ich glaube, wer Interesse hat, sich weiterzuentwickeln, vielleicht auch mal auf C-Level-Ebene zu arbeiten, dem kann ich eigentlich nur raten, nach einer vernünftigen Zeit, da würde ich immer so eine Zeitspanne von 2 bis 4, 5 Jahren ansetzen, in einem Unternehmen sich durchaus mal zu überlegen, ob man nicht auch wieder wechselt, um eben aus dieser Komfortzone regelmäßig rauszugehen, aber auch die Möglichkeit zu haben, neue Leute kennenzulernen, das Netzwerk zu erweitern. Das ist ja auch ein großes Thema, was sehr hilfreich ist. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, auch mal Freunde, Bekannte anrufen zu können, zu fragen, wie hast du das gemacht? Natürlich stammen die auch aus einem Berufsleben, ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich im Nachhinein nochmal anders gemacht hätte. Und das würde ich auch andere Kollegen fragen. Was hättest du vielleicht in deinem Lebenslauf nochmal anders gemacht, wenn du die Möglichkeit hättest?
Sehr cool. Fragen wir ab und an so ähnlich, aber das ist nochmal eine gute Erinnerung. Werde ich auf jeden Fall jetzt in den nächsten Gesprächen dann wieder weitergeben. Letzte Frage. Was würdest du machen, wenn man dir die Geschäftswelt verbieten würde? Also kein C-Level, kein Business, keine Wirtschaft? Gibt es irgendwas anderes?
Ich glaube, dann würde ich irgendetwas versuchen zu machen, was mit Reisen zu tun hat. Ich reise sehr gerne, auch wieder andere Kulturen kennenlernen, andere Menschen kennenlernen. Ich glaube, das würde mich reizen und auf der anderen Seite vielleicht nochmal zu meinem ganz frühen Berufswunsch zurückzugehen und irgendetwas ausgraben. Ich glaube, da hätte ich nochmal Spaß dran und da einfach Kultur nochmal wieder zu entdecken, historische Zusammenhänge zu klären, kann auch jüngere Historie sein. Da bin ich sehr interessiert, weil ich glaube, wir müssen da sehr, sehr genau drauf achten, was in Deutschland insbesondere passiert, aber auch auf der Welt. Und ich glaube, da kann man schon ein bisschen aus der Vergangenheit lernen. Aber wie gesagt, ganz simpel auch mal mit einer Kelle und dem Pinsel in Ägypten was ausgraben. Ich glaube, da hätte ich Spaß dran.
Nicht schlecht. Das passiert euch doch bestimmt manchmal, wenn ihr neue Glasfasernetze erfüllt. Da findet man doch bestimmt manchmal so irgendwelche Fossilien oder sowas.
Ja, nein. Was man findet, ist Munition.
Ah ja, klar.
Und zwar haufenweise in Deutschland. Ich hatte in meiner Vortätigkeit sehr viel in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zu tun. Da haben wir tonnenweise Munition aus diesen Gräben gesiebt. Und da ist es zum Beispiel auch eine verpflichtende Sicherheitsmaßnahme, dass Munitionsräume mitgehen und jeden Meter vorher absuchen. Und das ist tatsächlich auch nicht so abwegig. Also da gab es große Panzerschlachten noch rund um Berlin und solche Geschichten. Und da siebt man quasi Patronenhülsen kiloweise aus dem Graben. Gott sei Dank sind die Artefakte, die man findet, selten, weil die jedes Mal eine Baustelle stilllegen.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man so eine Ausfindung, verborgene Stadt findet, dann kann man nicht weitergraben.
Genau, das ist tatsächlich dann eher ein Hindernis, aber das gehört ja auch dazu, aber damit kann man ja auch umgehen. Und ganz offen gesagt, bei der Anzahl der Baustellen, die wir offen haben, ob da jetzt eine mal still liegt oder nicht, würde uns jetzt als UGG auch nicht besonders berühren, dann macht man das halt ein halbes Jahr später weiter. Die Stadt wird das dann wahrscheinlich eher berühren, weil sie halt ein halbes Jahr später ans Licht kommt.
Das ist so, ja.
Aber für unsere Aktivitäten wäre das eher eine Randerscheinung.
Cool. Hey Ion, das hat mega Spaß gemacht. Danke, dass du das alles offen mit uns geteilt hast. Und ich freue mich schon aufs nächste. Vielleicht mal irgendwann ein Teil 2 oder ein Panel oder sowas mit dir zusammen.
Sehr gerne. Franz, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Viel Spaß auch für deine zukünftigen Podcast-Folgen. Ich werde da immer wieder mal reinhören. Insofern vielen Dank, dass du hier in Ismaning warst. Bist herzlich jederzeit wieder eingeladen, auch gerne zu Teil 2, 3. Mal
Cool.
schauen, was da so in der Zukunft kommt.
Unbedingt. Ja, wer jetzt noch zuhört, der hat ja wahrscheinlich auch genauso viel Spaß, hat auf jeden Fall bis zum Schluss durchgehört. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr weiter noch etwas erfahren wollt über UGG oder natürlich auch über uns, dann schaut unten in den Shownotes, da werden wir unsere LinkedIn-Profile und natürlich auch die Links zu den jeweiligen Companies reinstellen. Dann könnt ihr euch dort noch ein bisschen mehr Informationen suchen und schauen, was aktuell so los ist, wenn ihr den Podcast etwas später hört. Das ist ja nur möglich, weil ich hier eine Doppelrolle befülle. Ich bin einmal natürlich hier euer Gastgeber für den Podcast Behind the Sea, aber ich bin natürlich auch Atreus Direktor für den Bereich IT, Digital und Data. Sprich, wenn ihr gerade interimistische Aufgaben im Unternehmen habt, speziell so Themen wie M&A-Aktivitäten, Post-Merger, Systemeinführungen oder ganze Um- und Aufbau-Aktivitäten in den einzelnen Abteilungen, dann kommt gerne auf mich zu. Wir machen natürlich auch klassisches Linienmanagement im Interim-Bereich, aber das Beste ist, wir sprechen einfach erstmal dazu, weil manchmal findet man eine Lösung im eigenen Netzwerk oder dann sogar im eigenen Unternehmen und wenn nicht, haben wir einen sehr, sehr sorgfältig qualifizierten Talentpool und dort gibt es natürlich auch sehr gute Interim-Manager und Managerinnen. Ich freue mich auf euren Kontakt und aufs nächste Gespräch mit dir, Jörn.
Danke sehr.